Höre Israel, unsere Bibelsendung zur Vorbereitung auf den Sonntag, hier bei Radio Horeb am Freitagnachmittag in dieser Stunde. Claudia Kiesel sagt allen Hörern Hallo und Grüß Gott. Schon beim Sendungsname Höre Israel schwingt heute bei uns etwas mit, denn wir kommen nicht umhin, an den neu entfachten Krieg in Israel in diesen Tagen zu denken. Überhaupt schauen wir ja beim Lesen in der Bibel an Orte im Heiligen Land, dort, wo Jesus und seine Jünger gelebt und auch gewirkt haben. Wie trostvoll sind da die Worte, die wir in der ersten Lesung, den ersten Bibeltext, den wir miteinander anschauen, aus dem Prophetenbuch Jesaja in den Sonntagstexten hören. Da heißt es, er hat den Tod für immer verschlungen und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen. Ja, wie sehr sehnen wir uns danach und beten auch darum. Lassen Sie uns zusammen die liturgischen Bibeltexte der Sonntagsmesse vom 28. Sonntag im Jahreskreis betrachten, vertiefen, sodass jeder von uns etwas mitnimmt und das Wort Gottes friedenstiftend in unserem Leben, in unseren Handlungen sichtbar wird. Für uns Zeit nimmt sich jetzt wieder Pfarrer Bodo Windolf, der Leiter der Pfarrei Christus Erlöser in München-Neuperlach. Mit ihm können Sie nachher auch noch in dieser Sendung über die Bibeltexte sprechen. Am Telefon begrüße ich jetzt Pfarrer Windolf. Schön, dass wir uns mit Ihnen auf den Sonntag vorbereiten.
Ja, grüß Gott, Frau Kiesel. Grüß Gott allen, die uns zuhören.
Gerne wollen wir mit Ihnen diese Sendung mit Gebet beginnen, dem Heiligen Geist Raum geben, das Wort Gottes an uns und in uns reinzulassen, ermöglichen, uns zu verwandeln. Denn das Wort, das hat eine Kraft, die bis in die tiefsten Tiefen dringt und auch aus Dunkelheit Licht schaffen kann.
Höre Israel, getreuer Gott, dieses Wort sagt der gläubige Jude jeden Tag mehrmals und drückt die Haltung aus, auf dich hören zu wollen, an dir sein Leben auszurichten, an dir, dem einen und einzigen Gott. Wir alle haben mit Erschütterung die Bilder gesehen, die aus Israel zu uns kommen. Wir wollen dich bitten, für die betroffenen Menschen, für die Gemordeten, für die Geschändeten, für die, die militärisch reagieren. Wir wollen dich bitten, dass es keine Überreaktion gibt, nicht verbrecherisch Böses mit genau demselben Bösen vergolten wird und zugleich, dass du diesen Menschen hilfst. Wir wollen dich bitten für die Menschen, die so verblendet sind, so voller Hass, dass sie solche Verbrechen verüben können. Höre Israel, Herr unser Gott, immer wieder neu sprichst du dein Wort in unsere Welt hinein. Auch in uns ist so manches in Unordnung. Wir wollen dich bitten, dass du uns jetzt in dieser Stunde und für diese Stunde deinen Heiligen Geist schenkst, ein hörendes Herz, hörende Ohren auf dich und dein Wort. Dass wir jenes Wort vernehmen, das du uns in den Texten des kommenden Sonntags geben möchtest, hineinsprechen möchtest in unser Leben, damit es Segen und Frucht bringt. Komm, Heiliger Geist, und erfülle uns. Amen.
Amen. Die erste Lesung, die wir an der Sonntagsmesse hören werden, ist aus dem Prophetenbuch Jesaja im Kapitel 25, die Verse 6 bis 10. Nehmen Sie gerne Ihre eigene Bibel zur Hand und lesen Sie mit uns und vertiefen gleichzeitig diesen Text aus dem Buch Jesaja. An jenem Tag wird der Herr der Heerscharen auf diesem Berg, dem Zion, für alle Völker ein Festmahl geben. Mit den feinsten Speisen, ein Gelage mit erlesenen Weinen, mit den feinsten, fetten Speisen, mit erlesenen, reinen Weinen. Er verschlingt auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Er hat den Tod für immer verschlungen, und Gott, der Herr, wird die Tränen von jedem Gesicht abwischen, und die Schande seines Volkes entfernt er von der ganzen Erde, denn der Herr hat gesprochen. An jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das ist der Herr, auf ihn haben wir gehofft. Wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat. Denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg.
Die große Überschrift über die Texte des kommenden Sonntags setzt gleich schon diese gehörte wunderbare erste Lesung aus dem Buch Jesaja. Es sind diese Themen. Erstens, der endgültige Sieg über den Tod, den Gott für uns Menschen erringt. Zweitens, die Wegnahme der Schande. Gemeint ist die Beseitigung alles Bösen, mit dem Menschen andere Menschen schänden, die so ihre wahre Berufung verfehlen und zerstören und in diesem Sinn Schande und Beschämung auf sich laden. Die Bilder aus Israel sind ein beredtes Beispiel für das Gemeinte. Drittens, das Trocknen aller Tränen durch Gott selbst. Das heißt, die Beseitigung alles Leidvollen dieser Welt und aller Wunden, die Menschen erleiden müssen, mussten und müssen. Und zuletzt, viertens, Festmahl, Krönungsmahl, Königsmahl, mit feinsten Speisen und erlesensten Weinen in überbordender Fülle, zu dem nicht nur Israel, sondern alle Völker und damit alle Menschen geladen sind. Den Hintergrund für diese Vision des Propheten bildet die große Völkerwallfahrt, die er ziemlich am Anfang seines Buches geschildert hatte. Diese Wallfahrt hat ein auch geografisch präzise beschreibbares Ziel. Es ist der Berg Zion, der heiligste Ort Israels und Jerusalems, der Ort, an dem Jahwe selbst, seine Schechina, unter den Menschen wohnt. Vom Berg Zion aus, in der Lesung des kommenden Sonntags, wird er gleich dreimal erwähnt, also definitiv seine Wichtigkeit unterstrichen. Vom Berg Zion geht Weisung aus, die alle Völker empfangen sollen, um nach ihr, gemeint ist die Tora Israels, zu leben. Außerdem werden sie Geschenke nach Jerusalem bringen. Das heißt, die Reichtümer der Völker, all ihre geistlichen und kulturellen Güter, sofern sie vor Gott bestehen können, werden als Gabe einfließen in das endzeitliche Fest, das Gott selbst ausrichten wird. Auf eine sehr schöne Weise wird gesagt, dass nichts Gutes, das Menschen, gleich ob sie Juden sind oder Christen oder welchem Glauben sie auch angehören, dass nichts Gutes, was zum wahren Reichtum der Völker gehört, außen vor bleiben wird, sondern es wird Platz finden beim endzeitlichen Hochzeitsmahl. So sehr die Einladung niemanden ausschließt, so ist sie doch nicht ohne Vorbedingung. Im gehörten Text haben wir vernommen, an jenem Tag wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott. Mit anderen Worten, der Gott Israels ist unser Gott geworden. Auf ihn haben wir gehofft, dass er uns rettet. Das Festmahl ist ein Krönungsmahl, setzt also die Anerkennung Gottes, des Gottes Israels, als des Herrn und Königs voraus. Anders ausgedrückt, am hochzeitlichen Tisch Platz nehmen kann nur, wer Israels Gott als den Gott aller Völker und Menschen und als einzigen Retter und als den, auf den allein wir hoffen können, anerkennt. Dazu gehört, dass die vom Berg Zion, also von Gott empfangene Weisung, den Menschen innerlich so verwandelt, dass die hier beschriebene festliche und allumfassende Harmonie der Mahlgäste überhaupt möglich ist. Denn ohne Anerkennung Gottes und ohne persönliche Verwandlung gemäß den Weisungen des Herrn würde die alte Welt mit ihrer Schande, ihren Tränen, ihrer tödlichen Vergänglichkeit bestehen bleiben. Und an dieser Stelle geschieht noch etwas höchst Bemerkenswertes. Ehe Gott verschlingt, so haben wir gehört, auf diesem Berg die Hülle, die alle Völker verhüllt, und die Decke, die alle Nationen bedeckt. Wer von uns hat nicht immer wieder den Eindruck, dass all die furchtbaren Dinge, die täglich über die Nachrichten unsere Wohnzimmer erreichen, die uns auch persönlich treffen oder ganze Völker, noch einmal denken wir an die entsetzlichen Geschehnisse in Israels, Fragezeichen über Fragezeichen aufhäufen. Was ist der Sinn all dieses Sinnlosen? Wie kann der gute Gott all das furchtbare Leid, all das Böse, besonders das Leid der Kinder und anderer Schuldloser zulassen? Es ist ein so undurchdringlicher Schleier, der über allem liegt. In der Tat wie eine Hülle, die den Sinn des Ganzen unseren Blicken und unserem Verstehen verbirgt. Aber welche eine Verheißung in diesem kleinen Abschnitt. Die Festfreude wird auch darin bestehen, dass die Hülle weggenommen wird. Wir tiefer und unverschleiert sehen dürfen, was der Sinn hinter all dem Sinnlosen und Furchtbaren auf unserer Erde war und ist. Und damit sind, wie schon erwähnt, die Verheißungen keineswegs zu Ende. Was uns verschlingt, der Tod, er ist nun seinerseits verschlungen, besiegt, getötet. Der Tod ist tot in der Vision des Jesaja. Und mit ihm alle Trauer, alle Tränen und alle Schuld und Schande. Welch ein tröstlicher Text. Welch tröstliche Verheißung. Welch Grund für Freude und grenzenlosen Jubel. Weswegen es heißt, wir wollen jubeln und uns freuen über seine rettende Tat, denn die Hand des Herrn ruht auf diesem Berg. Sie ruht. Er wird sie nie mehr wegziehen. Das Fest ist kein vorübergehendes. Vielmehr wird es andauern, denn Gott wird die Mitte sein, wie es das Buch der Offenbarung ausdrücken wird, im Übrigen die Bilder des Propheten Jesaja aufnehmend, aufgreifend, die Bilder über den Tod, der nicht mehr sein wird, und das Unvorstellbare über allem Unvorstellbaren, und doch wird es hier verheißen, dass es Gott selbst ist, der eine jede Träne eines jeden Menschen und damit auch meine selbst trocknen wird.
Sie hören Radio Horeb an diesem Freitagnachmittag mit unserer Bibelsendung Höre Israel, in der wir uns mit den liturgischen Bibeltexten schon mal auf den Sonntag vorbereiten. Der kommende Sonntag, das ist der 28. Sonntag im Jahreskreis. Wir haben bereits die erste Lesung miteinander gelesen und die Gedanken dazu vertiefend gehört von unserem heutigen Sendungsgast, Pfarrer Bodo Windolf. Und ich lade Sie ein, jetzt zur zweiten Lesung aus dem Philipperbrief im Kapitel 4, die Verse 12 bis 14 und Verse 19 und 20. Schwestern und Brüder, ich weiß, Entbehrungen zu ertragen, ich kann im Überfluss leben. In jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Doch ihr habt recht daran getan, an meiner Bedrängnis Anteil zu nehmen. Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Unserem Gott und Vater aber sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Das Schillernde, das Zwiespältige des Lebens hat Paulus, so berichtet er es in diesem Abschnitt seines Briefes an die Gemeinde in Philippi, am eigenen Leib erfahren. Mit dem Bild vom hochzeitlichen Mahl, das Jesaja benutzt, könnten wir gar nichts anfangen, wenn wir in diesem Bild nicht gewissermaßen anfanghaft etwas von der Freude des endzeitlichen Hochzeitskönigs und Krönungsmahls erfahren hätten. Es sind Augenblicke des Glücks und der ungetrübten Lebensfreude, die gewissermaßen eingestreut sind in unser Leben, aber sie sind nicht von Dauer. Wie gern würden wir diese Freude festhalten, aber immer wieder entgleitet sie uns, oft sehr schnell, um dem Alltäglichen oder sogar der Entbehrung Platz zu machen. Wie damit umgehen? Paulus hat das gelernt. Das, was später der heilige Ignatius von Loyola die Indifferentia genannt hat, das heißt die Fähigkeit, alles, was uns als Leben auferlegt, aus Gottes Hand entgegenzunehmen. Bis dahin, wie es Ignatius formuliert, Gesundheit nicht mehr als Krankheit, Reichtum nicht mehr als Armut, Leben nicht mehr als den Tod zu begehren. Bei Paulus hört es sich so an: Ich weiß, Entbehrungen zu ertragen. Ich kann im Überfluss leben. Jedes und alles, in jedes und alles bin ich eingeweiht, in Sattsein und Hungern, Überfluss und Entbehrung. Alles vermag ich durch den, der mich stärkt. Paulus weiß also, dass alles Glück dieser Erde ein schwacher Abglanz ist von dem, woraufhin wir zugehen und was uns nach der Vision des Jesaja Gott verheißt. Daher weiß er auch, dass wir den Abglanz nicht für das absolut Erstrebenswerte nehmen sollen. Noch müssen wir wachsen, reifen, auch und gerade durch Entbehrungen hindurch. Denn das eigentliche Glück wird am Ende nicht das Festmahl selbst sein, sondern Gott. Er und er allein ist der absolut Erstrebenswerte. Er allein ist der, der allem anderen erst seinen Wert verleiht. Er allein ist es, der unser tiefstes Sehnen nach vollkommenem und bleibendem Glück zu erfüllen vermag. Er allein ist es, der uns herauszuführen vermag, wovon Jesaja gesprochen hat, die endgültige Überwindung von Vergänglichkeit und Tod, das Heilen unserer Wunden, indem er selbst alle Tränen dieser Welt trocknen wird, die Überwindung aller Schändlichkeiten des Bösen durch Gewährung von Vergebung für die, die ihre Schuld und Schande nicht verbergen, nicht verleugnen, nicht schönreden, sondern sie Gott hinhalten, damit er Vergebung schenke und ein neues und reines Herz. Und damit ist auch aufgezählt, was Paulus meint, wenn er schreibt: Mein Gott aber wird euch durch Christus Jesus alles, was ihr nötig habt, aus dem Reichtum seiner Herrlichkeit schenken. Durch ihn, durch Jesus Christus, wird verwirklicht, was Jesus in seinem überwältigend schönen Text verheißen hat. Weil er, der das Leben ist, meinen und unseren Tod auf sich genommen hat, hat er ihn besiegt, für mich und für alle Menschen. Weil er meine Schuld und aller Menschen Schuld ans Holz des Kreuzes getragen und am Kreuz das Wort der Absolution gebetet hat, Vater, vergib ihnen, hat er all denen, die dieses Wort annehmen, Vergebung und ein neues Herz erwirkt, für mich und für alle Menschen. Weil er das Leid dieser Welt am eigenen Leib erfahren und in seiner Auferstehung verwandelt hat, in reine Freude, ist in ihm die Verwandlung allen Leids in nicht mehr endende Freude möglich geworden, für mich und für alle Menschen, ergänzen wir ruhig, guten Willens. Und wo Jesaja darüber alle Menschen in Jubel ausbrechen sieht, endet Paulus mit freudigem Lobpreis. Unserem Gott und Vater sei Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Radio Horeb, hören mit dem Herzen. Mit dem Herzen wollen wir jetzt hinhören, auch auf die Bibeltexte vom kommenden Sonntag, die wir in dieser Sendung Höre Israel bei Radio Horeb schon mal am Freitagnachmittag etwas genauer anschauen. Claudia Kiesel ist mein Name. Wir kommen jetzt zum Evangelium vom Sonntag aus der Sonntagsmesse. Das ist entnommen aus dem Matthäus-Evangelium im Kapitel 22, die Verse 1 bis 14. Ich lese Ihnen den Evangeliumstext vor, im Anschluss wiederum Gedanken von unserem heutigen Sendungsgast, Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Und Sie, liebe Hörer von Radio Horeb, die Sie diese Sendung jetzt mithören, mitverfolgen, haben dann die Möglichkeit, auch anzurufen in dieser Sendung. Wie treffen diese Bibeltexte jetzt in Ihr Herz? Was bewegt Sie? Vielleicht gibt es auch noch Nachfragen. Kommen Sie gerne dann auch noch mit Pfarrer Bodo Windolf ins Gespräch. Das Evangelium aus Matthäus. In jener Zeit erzählte Jesus den hohen Priestern und den Ältesten des Volkes das folgende Gleichnis. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der seinem Sohn die Hochzeit ausrichtete. Er schickte seine Diener, um die eingeladenen Gäste zur Hochzeit rufen zu lassen. Sie aber wollten nicht kommen. Da schickte er noch einmal Diener und trug ihnen auf, sagt den Eingeladenen, siehe, mein Mahl ist fertig, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet, alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber kümmerten sich nicht darum, sondern der eine ging auf seinen Acker, der andere in seinen Laden. Wieder andere fielen über seine Diener her, misshandelten sie und brachten sie um. Da wurde der König zornig. Er schickte sein Heer, ließ die Mörder töten und ihre Stadt in Schutt und Asche legen. Dann sagte er zu seinen Dienern, das Hochzeitsmahl ist vorbereitet, aber die Gäste waren nicht würdig. Geht also an die Kreuzungen der Straßen und ladet alle, die ihr trefft, zur Hochzeit ein. Die Diener gingen auf die Straßen hinaus und holten alle zusammen, die sie trafen, böse und gute, und der Festsaal füllte sich mit Gästen. Als der König eintrat, um sich die Gäste anzusehen, bemerkte er unter ihnen einen Menschen, der kein Hochzeitsgewand anhatte. Er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier ohne Hochzeitsgewand hereingekommen? Der aber blieb stumm. Da befahl der König seinen Dienern, bindet ihm Hände und Füße und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein, denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt.
Wie im Evangelium vom vergangenen Sonntag, wie im Gleichnis von den bösen Winzern, sind wieder die religiösen Führer der Juden die Adressaten, die hohen Priester und Ältesten. Und wieder wird ihnen in überdeutlicher Weise der Spiegel vorgehalten, wobei wir davon auszugehen haben, was immer sich in den Evangelien an das jüdische Volk und oder deren Anführer richtet, es wäre nicht ins Neue Testament aufgenommen worden, wenn es nicht auch uns, das neue Volk Gottes, die Kirche, anginge. Wir selbst müssen uns angesprochen wissen, sonst würden Jesu Worte schlicht ins Leere gehen. Wer in diesem Gleichnis für wen steht, ist recht leicht zu sagen. Der König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtet, ist natürlich Gott, der Vater. Sein Sohn ist genauso selbstverständlich niemand anderer als Jesus selbst. Weil es sich hier um ein Hochzeitsmahl handelt, ist hier nicht das irdische Wirken Jesu im Blick, im Unterschied zum Gleichnis von den bösen Winzern, sondern der Auferstandene, der durch Leiden, Kreuz und Tod schon hindurchgegangene und daher zum Vater erhöhte. Die Diener, die davon künden und zum endzeitlichen Hochzeitsmahl einladen sollen, sind die Jünger Jesu, vom Auferstandenen selbst ausgesandt, das Evangelium allen Völkern bis zu den Grenzen der Erde zu verkünden. Die geladenen Gäste sind die Erstgeladenen, das jüdische Volk, denn Jesus selbst hatte etwa im Gespräch mit der Syrophönizierin gesagt, dass er zuerst und vor allen Menschen, das Menschen zum Haus Israel gesandt sei. Hier im Gleichnis, übrigens nur nebenbei erwähnt, sind es nicht die Menschen, die zum Zion kommen sollen, sondern die stehen im Fokus, die ausgesendet werden, zu den Menschen zu gehen, die Menschen einzuladen und sie zu dem zu führen, der gewissermaßen die Shechinah, der Ort Gottes in dieser Welt selbst ist, zu Jesus Christus. Was aber dann kommt im Verlaufe des Gleichnisses, ist geradezu verstörend. Das eigentlich Unvorstellbare geschieht. Wer würde denn nicht, wenn er zu einer königlichen Hochzeit eingeladen wäre, mit größter Freude der Einladung folgen und auf diese Hochzeit gehen? Doch genau dieses eigentlich Undenkbare tritt ein und macht deutlich, wie groß, wie unverständlich, wie skandalös die Reaktion der geladenen Gäste ist. Alle haben sie angeblich Wichtigeres zu tun, sind beschäftigt mit sich selbst, mit ihren alltäglichen Verrichtungen, Angelegenheiten und vor allen Dingen Geschäften, deren Dringlichkeit in keinem Verhältnis zur Größe der abgelehnten Einladung steht. Man will sich nicht stören lassen in dem, was man »Ich lebe mein Leben« nennt. Es zeigt sich ein Bild verheerender Gleichgültigkeit, bornierten Desinteresses und absoluter Ignoranz. Zunächst hat der König Geduld, viel Geduld. Er ist bereit, über den schon jetzt absolut beleidigenden Affront ihm gegenüber hinwegzusehen. Denn er schickt ein weiteres Mal seine Diener, die eindringlich mitteilen, dass alles bereit und fertig ist und man nur noch kommen muss, um eine wunderbare Hochzeit zu erleben. Doch wieder ist die Reaktion Zurückweisung. Man hat keine Lust und will einfach nicht kommen. Basta. Ja, damit nicht genug, werden die Boten des Königs sogar misshandelt, gefoltert, getötet. Nun schlägt des Königs Langmut um in Zorn, in fürchterlichen Zorn, was wohl nur allzu verständlich ist. Und dieser Zorn zeitigt auch fürchterliche Folgen. Die Mörder werden getötet und ihre Stadt in Schutt und Asche gelegt. Man kann vermuten, dass hier auf die furchtbare Zerstörung Jerusalems und des Tempels im Jahr 70 nach Christus durch die Römer angespielt wird, die mit einem entsetzlichen Blutzoll und Morden der aufständischen Juden einherging. Doch der König gibt nicht auf. Nochmals sendet er seine Boten aus. Diesmal sollen sie unterschiedslos alle einladen, die Guten mit den Bösen, so wie sie auf den Straßen dieser Welt angetroffen werden. Natürlich klingt hier der Missionsbefehl des Auferstandenen durch, zu allen Menschen zu gehen, sie alles zu lehren, was er ihnen, den Jüngern, verkündet hatte, zu taufen und die Menschen so zu seinen Jüngern zu machen. Genau das geschieht und dennoch ist die Geschichte immer noch nicht zu Ende. Ja, der Festsaal füllt sich, doch noch einmal geschieht etwas durchaus wieder Verstörendes. Wie üblich schaut sich der Ausrichter der Hochzeit die Hochzeitsgäste an, lässt sie sich ihm vorstellen und findet auf einmal jemanden, der ohne Hochzeitsgewand im Saal ist. Alle anderen sind offensichtlich verwandelt, angemessen gekleidet, äußerlich und innerlich bereit für das Fest, nur dieser eine nicht. Mit dem Wort Freund redet er ihn an und stellt ihn zur Rede. Er scheint ihn überhaupt nicht gleich abzulehnen, sonst hätte er ihn kaum Freund genannt. Aber er möchte eine Erklärung. Doch der Angesprochene bleibt stumm. Nun könnte man vermuten, er, der nicht hochzeitlich Gekleidete, er habe aus Verlegenheit und Beschämung kein Wort hervorgebracht. Doch dann hätte sein Gesicht, sein Antlitz geredet. Es wäre ihm auch ohne Worte anzusehen gewesen, wenn er sich wünschen würde, alles Alte und Schäbige an sich abzulegen, um in würdiger Kleidung auf diesem Hochzeitsfest zu sein. Und man könnte sogar annehmen, dass ihm der König aus der Verlegenheit geholfen und ihm sogar ein hochzeitliches Gewand angeboten hätte, hätte er nur gesagt, er bitte um Entschuldigung, um Verzeihung, aus welchen Gründen auch immer er so beschämend hier anwesend sei. Doch kein Ton. Sein Schweigen muss von anderer Art gewesen sein. Es gibt ein beschämtes Schweigen und ein verstocktes. Ein Gesicht, das den anderen frech anschaut, sich im Recht glaubt und anmaßend fordert, genau so hier sein zu wollen, wie man eingetreten ist, schäbig, schmutzig, unrein, vom Widergöttlichen dieser Welt reuelos gezeichnet. Hätte der König sein Auftreten großzügig übergehen, ihn einfach so lassen und tolerieren sollen? Nein, denn er hätte ja Zeit gehabt, sich ein anderes Gewand zuzulegen, sich zu verwandeln, reif zu werden für diese Hochzeit. Doch er hatte es versäumt, so wie all die anderen Gäste, die die Einladung ausgeschlagen hatten. In die äußerste Finsternis wird er verbannt, im Grunde also dahin, von wo er eigentlich gar nicht heraus wollte. Als letztes ein Gedanke zum letzten Satz. Denn viele sind gerufen, wenige aber auserwählt. Mit dem Wort viele sind nach semitischem Sprachgebrauch alle gemeint. Gott ruft ausnahmslos alle Menschen zum Heil, zur Teilnahme an seinem Hochzeitsmahl, zur Teilnahme an der Freude, zu der er uns berufen hat. Aber die Wahl, ob wir Ausgewählte sein wollen, die treffen wir selbst, jeder Mensch für sich. Und deswegen ist es nicht Gott, der Menschen vom Heil oder von seinem Festmahl ausschließt. Das tun Menschen selbst, nämlich die, die seinen Ruf zwar hören, aber überhören, nicht hören wollen, ignorieren, deren Wahl eine Wahl gegen Gott ist. Und so sehen wir, dass die Texte des heutigen Tages unendliche Verheißungen in sich bergen, pure Freude, Jubel in uns auslösen sollen, aber natürlich auch Umkehr, die Bereitschaft, sich von Gott ein hochzeitliches Gewand schenken zu lassen, wozu eigentlich nur eine Voraussetzung notwendig ist, dass wir ihm alles hinhalten, was an uns nicht hochzeitlich ist. Wer das tut, darf in den Jubel der heutigen Lesung, insbesondere der ersten Lesung, einstimmen.
Das war das Stichwort einstimmen. Das dürfen Sie jetzt auch, liebe Hörerinnen und Hörer, einstimmen in diese Sendung, nämlich mitsprechen mit Ihrem Telefonanruf. Also jetzt gerne zum Telefon greifen um noch über die Bibeltexte zusammen ins Gespräch zu kommen, sie gemeinsam noch zu vertiefen. Wie hat Sie das Wort Gottes getroffen? Vielleicht waren Sie von der ersten Lesung oder der zweiten Lesung oder auch dem Evangeliumstext ganz besonders berührt. Teilen Sie uns das gerne mit, auch was Sie da berührt hat. Oder vielleicht gibt es auch noch ganz konkrete Nachfragen zu dem Gehörten unter der 089 517 008 008. Gibt es jetzt noch die Möglichkeit, mit Pfarrer Budo Windolf, unserem heutigen Sendungsgast, in unserer Sendung Höre Israel, der Vorbereitung auf den Sonntag zu sprechen, unter der 089 517 008 008. Ja, Bibeltexte, die es in sich haben, die wir gehört haben, miteinander betrachtet, vertieft mit Pfarrer Budo Windolf aus München, die Bibeltexte vom kommenden Sonntag. Das heißt, wir haben uns schon mal jetzt in dieser Sendung auf den Sonntag vorbereitet. Und jetzt gibt es da doch einige Hörerbeteiligungen. Jetzt nehmen wir mal einen nach dem anderen ran. Das ist aus Erding eine erste Anruferin, Frau Dora Kratz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, Herr Pfarrer Windolf, ich möchte mich einfach bedanken für die Auslegung für diese Texte. Ich vermisse einfach oft in den Predigten, dass man auch die Brisanz dieser Texte anspricht. Und es ist für mich einfach, ja, wichtig, weil ich einfach denke, wenn wir nur den Anfang irgendwo nehmen von diesen schönen und wunderbaren Dingen und vergessen, dass auch eine Reaktion damit verbunden ist, also die Umkehr. Ja, es ist für mich einfach ein Geschenk gewesen, jetzt diese Textauslegungen zu hören. Ich sage Ihnen, vergelt's Gott.
Ja, thanks Gott. Freut Wiederhören. Mich auch. Wiederhören.
Danke für diese dankbare Rückmeldung, Frau Kratz, und gerne auch anderen weiterempfehlen, damit viele von dieser Sendung auch noch profitieren von den Inhalten. Wir gehen weiter nach Richtung Bonn. Dort meldet sich Frau Anne Wettscheid. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ja, ich habe immer ein Problem. Und zwar mit dem Wort, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Gilt das für alle? Gilt das immer und ewig oder nicht?
Nun ja, dieses Wort geht zunächst mal denen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Dieses Wort, das ist sicher nicht zufällig eines der letzten Wörter, die Jesus gesprochen hat, und drückt aus, was der Sinn des Kreuzes ist, nämlich für die Schuld der ganzen Welt zu leiden, mit dem Ziel, dass alle erlöst werden. Aber diese Worte, diese einzelnen Worte, stehen ja immer in einem großen Kontext, im Kontext der ganzen Heiligen Schrift, des Alten wie des Neuen Bundes. Und es war immer klar, dass, Jesus sagt das oft ausdrücklich, dass Vergebung nur gewährt werden kann, wenn ein Mensch offen ist für sie. Eine Bedingung ist, selbst die Bereitschaft zu haben, zu vergeben. Ist ja alles andere manchmal als leicht. Aber zumindest der Wille zur Vergebung ist Voraussetzung. Also dieses Wort, das gilt übrigens für alle Wörter, die wir dürfen sie nie einfach so wie ein Steinbruch, so einen einzelnen Satz herausgreifen und dann meinen, ja, wie ist ihn isolieren von allem anderen. Alle Sätze der Heiligen Schrift müssen im Kontext verstanden werden. Und das bedeutet, das Angebot der Vergebung, das gilt allen Menschen. Es gibt keinen Menschen, den Gott von der Vergebung ausschließt. Aber die Annahme der Vergebung, das ist das, was alleine dazu führt, dass die Vergebung auch ankommen kann. Und ich glaube, in diesem Sinn muss man es verstehen, diesen Nachsatz, den habe ich ja vorher nicht zitiert, denn sie wissen nicht, was sie tun, verstehe ich so, dass wenn wir sündigen, wenn wir Böses tun, wir im Grunde alle nicht wirklich wissen, was das Böse ist. Wir haben manchmal Momente, wo wir zutiefst beschämt sind, aber ich kenne das bei mir selber. Oft machen wir Dinge und sagen, ja, Mai, machen ja alle und halb so wild und Schwamm drüber und Ich glaube, wenn wir im Angesicht Gottes stehen, dann werden wir zum ersten Mal verstehen, was Sünde wirklich ist.
Ja, ich danke Ihnen. Trotzdem könnte ich jetzt nicht im Himmel sein und wüsste, dass Leute in der Hölle schmoren. Das geht mir einfach widerlich, finde ich das. Dann
ja,
müssen
sie
so viel Zeit
klar,
haben, dass sie irgendwann erkennen, jeder hat ein anderes Maß.
Ja. Aber auch darüber steht uns kein Urteil zu, das wissen wir nicht. Wir sollen einfach nur das war ja auch das Anliegen der Dame, der Frau Gatz, wir müssen zunächst einmal annehmen, was in der Heiligen Schrift steht, das, was wir jetzt in Israel erleben, was wir in der Ukraine erleben, was Menschen in Konzentrationslagern im Archipel Gulag, um nur die schrecklichsten Dinge zu nennen, erlebt haben. Es gibt so entsetzlich Böses. Wie gesagt, nichts, was von vornherein von der Vergebung Gottes ausgeschlossen wäre. Aber ohne die Bereitschaft, die Vergebung anzunehmen, die Schuld zuzugeben, kann Gott nicht vergeben. Und wie das dann ist, die Frage stelle ich mir genauso. Können wir im Himmel glücklich sein? Kann eine Mutter glücklich sein, wenn sie ihren eigenen Sohn in der Hölle weiß? Das sind Fragen, die sollen wir nicht beantworten aus meiner Sicht. Auch als Theologe haben wir darauf keine Antwort. Ja, wir haben nicht die Kompetenz, diese Frage so oder so zu beantworten. Schon mal gar nicht zu sagen, ja, es kommen ja dann am Ende doch alle in den Himmel. Die Aussagen, wenn es so ist, wir dürfen das hoffen, aber die Aussage ist, dass wir unsere Entscheidungen, dass sie etwas wiegen, dass Gott uns sehr, sehr ernst nimmt. Und trotzdem sollen wir beten für jeden Menschen, insbesondere für die uns am Herzen liegen, aber auch für die so Schreckliches tun. Aber noch einmal auf die Frage, die Sie stellen, ich hoffe, dass Sie keinen finden, der Ihnen da eine eindeutige Antwort gibt, weil wir nicht die Vollmacht haben, sie zu geben. Ich nicht und auch der Papst nicht oder wer auch immer. Vielleicht unbefriedigend, aber ich persönlich kann nichts anderes darauf sagen.
Ja, danke Ihnen, Frau Bitscheid, eine Hörerin aus Bonn, die sich mit ihrer Frage hier eingebracht hat in der Bibelsendung. Wir gehen weiter zu einer Hörerin aus München, die sich meldet. Grüß Gott.
Grüß Gott. Ich danke Ihnen, das war einfach wunderbar. Aber dieses Wort, wo er sagt, Freund, da erinnert mich an, was Jesus zu Judas, wie Judas empfangen
genau.
hat. Und zweitens, in einer Predigt hat der Prediger einmal gesagt, für diese Hochzeitsmahle, der Gastgeber hat gewusst, dass die Leute ein wenig arm und heterogen waren und so. Und er hat eine Garderobe. Es gab einfach dieses Angebot. Und das kommt erschwerend hinzu bei diesem, der abgelehnt hat. Ich meine, wenn das ist vielleicht zu äußerlich, aber das hat der Prediger gesagt. Es gab eine Garderobe und jeder, der keine richtige Kleidung leisten konnte, er konnte bei der Garderobe was holen und sich bereit machen. Aber
das ist eine bekannte Auslegung. Genau, das ist eine bekannte Auslegung, dass man meint, das hochzeitliche Gewand, das müsste man gar nicht mitbringen, sondern das würde einem am Eingang gereicht. Das kann durchaus sein. Wir wissen es nicht, das ist jetzt, also im Gleichnis steht das nicht. Und natürlich, auch ich habe versucht, mich in die Situation hineinzuversetzen und mehr dazu gesagt, als im Gleichnis selber steht. Entscheidend ist das eine, da ist jemand, der, ob ihm das Gewand angeboten wurde oder nicht, es ist das Angebot Gottes. Davon können wir auch aus anderen Schriftstellen ausgehen. Gott bietet uns an. Und also diese wunderbaren Worte aus Ezechiel, das Herz von Stein aus uns zu nehmen und ein neues Herz zu geben, in dem Gott wohnt. Also dieses, das tut Gott. Ja, wir müssen nicht unser Hochzeitsgewand erleisten. Aber wir müssen bereit sein, es zu empfangen und natürlich versuchen, dann auch entsprechend zu leben.
Danke, danke für die Antwort, Pfarrer Windolf. Danke für Ihre Frage, die unsere Hörerin aus München hier eingebracht hat. Und ein letzter Hörer meldet sich aus Gunzenhausen. Das ist Herr Friedrich. Grüß Gott, Herr Friedrich.
Ja, grüße. Zwei kurze Fragen. Also die Auslegung, wenige sind auserwählt, finde ich ein bisschen mutig. Denn wenn das gesagt worden wäre, dass es am Menschen liegt, dann hätte ja die Bibel schreiben können, jeder kann dies auswählen. Das Zweite wäre, die Verheißung ewiger Freude, bezieht sich das auch auf das irdische Leben oder erst auf das himmlische Leben?
Also ich fange mal mit der zweiten Frage an. Die Freude beginnt hier schon. Also christlicher Glaube ist keine Vertröstung. Also hier alles nur ganz schrecklich. Und wenn es schrecklich ist, dann musst du überhaupt gar nichts dagegen tun, weil im Himmel wird ja dann alles viel besser und schöner. Das ist ein weit verbreitetes Missverständnis christlichen Glaubens. Wir erhalten jetzt schon Anteil an dieser Freude, wiewohl es natürlich Menschen gibt, die sich fragen, ja, ich versuche meinen Glauben zu leben, aber mir geht so schlecht, wie soll das alles zusammentreffen? Wir machen beide Erfahrungen, dass Menschen schon etwas von dieser Freude des Himmels verkosten. Davon sprechen große Heilige, die kleine Teresa, ich kenne das, von Menschen, ganz normalen Gläubigen, die etwas von dieser Freude erfahren. Also die ist nicht nur für den Himmel, aber erst im Himmel wird sie sich vollenden. Die andere Sache, es gehört zu den schrecklichen Auslegungen der Heiligen Schrift, dass Gott selbst verdammt. Ich schätze Augustinus sehr, aber er spricht, und das hat keine guten Folgen gezeitigt in der Kirchengeschichte, von der Massa Damnata. Also zunächst einmal ist der Mensch verdammt und es ist Gott selbst, der die einen zum Heil und die anderen zur Verdammnis auswählt. Sogenannte doppelte Prädestination. Jean Calvin, einer der Reformatoren, hatte das vertreten. Eine der furchtbarsten Lehren und Verirrungen christlichen Glaubens. Katholisch ist immer gewesen, dass jeder Mensch, der aus innerer Freiheit bereit ist, Gott anzuerkennen, seine Schuld zu bereuen, dass diese Menschen gerettet werden. Und dass Gott alles tut, um Menschen zu retten. Gott, der will, dass alle Menschen gerettet werden, im 1. Timotheusbrief. Und da gibt es noch andere Stellen. Und die innere Konsequenz ist, dass natürlich gibt es die Stellen, wo Gott selber verurteilt, aber nicht weil aus irgendeiner Willkür, sondern weil zunächst der Mensch selber sich dazu verurteilt oder das Böse wählt. Also das, womit Gott keine Kompromisse machen kann. Er liebt den Sünder, aber niemals die Sünde. Er kann nicht zum Verbündeten der Sünde und des Bösen werden. Und insofern habe ich das gemeint, dass letztlich der Mensch selbst wählt, ob er zu Gott möchte oder in der Gottferne bleiben möchte. Und das nennt Jesus im heutigen Gleichnis die äußerste Finsternis oder auch Jesaja.
Zwei Fragen, die Herr Friedrich aus Gunzenhausen hier eingeworfen hat, und eine ausführliche Antwort von unserem heutigen Sendungsgast, Pfarrer Windolf. Herzlichen Dank für alle Fragen, die Sie mit eingebracht haben, zur Vertiefung auch noch, und dass wir als Hörergemeinschaft ins Gespräch kommen, auch über die Bibeltexte. Höre Israel, unsere gemeinsame Vorbereitung auf den Sonntag mit den Bibeltexten der Heiligen Messe bei Radio Horeb am Freitagnachmittag. Danke allen, die sich in dieser Stunde mit uns verbunden haben, sich dem Wort Gottes auch ausgesetzt haben, sich davon verändern lassen wollen und das Wort Gottes leben und es hinaustragen. Das ist Mission, die wir bei Radio Horeb in diesem Missionsmonat Oktober besonders in den Blick nehmen. Schön wär's, wenn Sie diese und viele andere unserer Sendungen auch verlinken, weiterempfehlen. Dann kann die christliche Botschaft Verbreitung finden und das Wort Gottes sich kraftvoll ausbreiten. Heute noch finden Sie diese Sendung in unserer Mediathek auf horeb.org als Podcast zum Nachhören und Weiterleiten. Und wenn Sie, liebe Hörer, die Sonntagsmesse, auf die wir uns vorbereitet haben, mit Radio Horeb feiern möchten, diesen Sonntag um 10 Uhr aus der Wallfahrtsbasilika Maria Brünnlein in Wemding, Bistum Eichstätt, mit Pfarrer, mit Wallfahrtsrektor Norbert Traub. Danke Ihnen, Pfarrer Bodo Windolf aus München-Neuperlach. Sie waren mit uns verbunden und wir dürfen Sie jetzt am Ende dieser Sendung auch noch bitten, dass Sie mit uns ein kurzes Gebet sprechen und Sie uns noch Ihren priesterlichen Segen mit auf den Weg geben.
Guter und getreuer Gott, wir wollen dir danken für das Wort, mit dem du uns Sonntag für Sonntag, Tag für Tag ansprichst, durch die Worte der Heiligen Schrift, durch das Nachdenken über sie, das Meditieren, durch andere Menschen. Du bist ein Gott, der alle Zeit zu uns spricht und der hofft, dass wir auf dich hören und dass dein Wort unser Leben verwandle. Darum wollen wir dich bitten, lass dein Wort an uns nicht verloren sein, sondern hilf, dass es in unsere Gedanken, in unsere Gefühle, in unser Herz einsinkt und dort Frucht bringt für uns selbst, für unsere Mitmenschen, für unser ganzes Leben. Und dazu segne euch der gute, der getreue und der barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Claudia Kiesel. Sie hören Radio Horeb, Leben mit Gott.